Grünland, der Nachhaltigkeitspodcast für ein natürliches Leben.
Hallo, liebe Grünländerinnen und Grünländer. Iss mal eine Fernane oder gönn dir einen Fairpresso. Ja, nicht nur mit diesen Statements schafft Fairtrade Deutschland gerade große Aufmerksamkeit. Vielleicht sind sie euch auch schon begegnet, diese poppigen Plakate oder auch auf Litfaßsäulen aufgezogen in eurer Stadt. Oder vielleicht auch als Aufsteller im Supermarkt oder ihr seid auf Social Media draufgestoßen. Ja, Fairtrade Deutschland macht den Februar nämlich zum February, also in Anlehnung quasi an den Veganuary. Und da wollen wir doch gleich mal wissen, achtet ihr auf bestimmte Zertifizierungen oder Angaben oder Siegel beim Einkauf, wie eben beispielsweise Fairtrade?
Ich würde mal behaupten, zumindest viele von unseren HörerInnen achten wahrscheinlich schon drauf oder versuchen es. Ich meine, klar, die meisten von uns wollen ja eigentlich Produkte kaufen, deren Herstellungsbedingungen auch aus Sicht der Produzierenden fair und gerecht sind. Niemand von uns möchte Kinderarbeit oder Sklavenarbeit im Supermarkt eigentlich haben. Und mittlerweile bieten aber auch nicht nur eine Weltläden, sondern auch ganz normale Supermärkte und sogar Discounter solche Fairtrade-Produkte an. Aber da fragt man sich natürlich auch oft, welchen Siegeln kann man da jetzt eigentlich vertrauen?
Ja, ganz genau. Deshalb schauen wir uns heute nicht nur an, welche Siegel es gibt, sondern natürlich auch, was es so zu beachten gilt beim Einkauf, wie die Bedingungen auf Seiten der ProduzentInnen wirklich nachhaltig verbessert werden können und wie wir natürlich letztlich an der Kasse alle dazu beitragen können.
Ja, und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
und Julia.
Ja, zum Einstieg mal gleich eine Frage an euch oder vielleicht auch an dich, Julia. Woran denkt ihr so bei Fairtrade? Welche Produkte kommen euch da in den Sinn? Du hattest ja schon Bananen und Kaffee angesprochen im Intro. Vielleicht fallen dir noch ein paar mehr Kategorien ein.
Ja, also als allererstes schießt mir direkt in den Kopf Kakao, also auf Schokolade ist mir tatsächlich das Fairtrade-Siegel auch schon begegnet. Und ja, jetzt zuletzt zum Valentinstag natürlich. Schnittblumen wieder hoch im Kurs.
Mhm. Obwohl es da, glaube ich, noch nicht so viel Fairtrade gibt, wie man sich das wünschen würde, ne?
Das stimmt. Da gibt's aber zumindest immer mal wieder Fairtrade-Varianten. Und auf Textilien habe ich es tatsächlich auch schon gesehen. Also Baumwolle nehme ich an.
Genau. Ja, also fairen Handel gibt's ja überwiegend im landwirtschaftlichen Bereich. Also wie du es jetzt auch genannt hast, sind ja auch alles Produkte vom Feld quasi mehr oder weniger. Und natürlich auch in erster Linie für Produkte, die aus dem globalen Süden in unsere Industrieländer exportiert werden. Und dazu zählen dann eben hauptsächlich Kakao, aber auch natürlich Kaffee, großes Thema, Obst oder halt Baumwollprodukte, die du auch genannt hast. Aber natürlich auch Tee, Zucker, Öl, Reis, Nüsse, Gewürze, Wein. Also da lässt sich die Liste beliebig erweitern. Aber ich denke, wahrscheinlich haben wir uns alle schon mal beim Kauf eines fair gehandelten, vermeintlich fair gehandelten Produkts gefragt, ob die Zutaten eben wirklich fair sind und was das eigentlich genau bedeutet.
Ja, absolut. Deshalb steigen wir doch am besten einfach wirklich mal über eine Definition ein. Also was bedeutet Fairtrade überhaupt? Und da muss ich jetzt genau sein und ihr müsst bitte genau zuhören, denn es gibt nämlich eine Unterscheidung, die eigentlich relativ gering ist. Und zwar ist es in Betonung und Schreibweise, nämlich Fairtrade, also zusammengeschrieben, gegenüber Fairtrade, auseinandergeschrieben, wie gesagt, zwei Worte. Was hat es aber damit auf sich? Mal der Reihe nach. Also Fairtrade, zusammengeschrieben, kennzeichnet Waren, die aus Fairtrade, auseinandergeschrieben, also fairem Handel stammen und bei deren Herstellung eben bestimmte Kriterien sozialer, ökologischer und ökonomischer Natur eingehalten wurden. Sicher ist euch dieses offizielle Fairtrade-Siegel auch schon mal begegnet. Produkte, die dieses Siegel tragen, kommen wiederum von Herstellern bzw. Unternehmen, die sich dann nach den international gültigen Richtlinien von Fairtrade International eben zertifizieren lassen haben. Nochmal ganz kurz, falls ihr jetzt dieses Siegel nicht direkt vor Augen habt. Ja, es könnte so ein bisschen angelehnt sein, fast an den Yin und Yang, habe ich irgendwie gedacht. Oder wie so ein stilisierter blauer Engel, haben das irgendwie manche auch geschrieben. Also es ist in der Regel eben blau und grün sozusagen gegenüberliegend. Vielleicht auch wie so ein Gral oder ähnliches. Ich glaube, da sehen sehr viele Menschen sehr unterschiedliche Dinge und ist auch wahrscheinlich bewusst so angelegt, dass man da viel hineininterpretieren kann.
Ich sehe das jetzt, ich habe es gerade mal nebenbei aufgerufen. Ich sehe jetzt zum ersten Mal, dass das in der Mitte ja ein Mensch sein soll.
Sagen wir mal, sein kann, ne?
Ja, aber schon, oder mit dem Arm und dem Kopf. Also es ist sehr vereinfacht, aber ich glaube, so ist das gedacht. Ja, aber auf jeden Fall, es lässt, wie du sagst, es ist fast moderne Kunst, es lässt viel Interpretation.
Du sagst es, ja.
Aber was auch immer ihr da reinlesen wollt, ich glaube, ihr kennt es tatsächlich. Aber auch vom Fairtrade-Siegel gibt es natürlich unterschiedliche Ausführungen. Wie immer, der Siegeldschungel begegnet uns überall. Aber für alle als fair gekennzeichneten Zutaten gelten die gleichen Kriterien. Die sozialen Kriterien verbieten eben Kinder- und Zwangsarbeit, kann man sich denken. Wie auch Tests, die Arbeiter auch schließen könnten.
Mhm.
Was sollen das für Tests sein?
Ja, da ist dann zum Beispiel sowas zu verstehen wie Schwangerschaftstests möglicherweise.
Ah, okay. Die sozialen Kriterien verbieten Kinder- und Zwangsarbeit, logischerweise aber auch Tests, die Arbeiter ausschließen könnten, also zum Beispiel Schwangerschaftstests. Und zudem müssen die Angestellten Zugriff auf Trinkwasser, medizinische Versorgung haben. Klingt banal, aber ist nun mal leider nicht.
Eigentlich selbstverständlich, ne?
Ja, sollte selbstverständlich sein. Ich meine, bei uns hat auch nicht jedes Büro einen Obstkorb, aber zumindest ein Wasserhahn, aus dem Trinkwasser kommt und irgendwie eine kleine Erste-Hilfe-Box. Genau, und zusätzlich müssen die Angestellten eben über die Arbeitsrechte aufgeklärt werden und einen Arbeitsvertrag erhalten. Außerdem wird darauf geachtet, dass Gewerkschaften gefördert und Gemeinschaften demokratisch organisiert werden können. Also ne, grundlegende Arbeitsrechte, die, wie gesagt, aber leider nicht immer so automatisch überall etabliert sind. Und abgesehen von den sozialen Kriterien gibt es natürlich auch in ökologischer Hinsicht einiges, was bei dieser Zertifizierung wichtig ist, was da erfüllt werden muss. Zum einen gibt es gentechnisch verändertes Saatgut unter diesen Bedingungen nicht. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, da kann man sich ja drüber streiten. Aber momentan ist es so, bei Fairtrade gibt es dann kein genverändertes Saatgut, auch keine gefährlichen Pestizide. Und die Rodung von Wäldern ist nicht erlaubt. Und die Produzierenden müssen nachhaltige Maßnahmen entwickeln, um einen umweltschonenden Anbau, natürlich auch Müllvermeidung im besten Fall und die Erhaltung der Biodiversität zu garantieren und auch eine nachhaltige Energie- und Wassernutzung. Also all diese optimalen Dinge, die man sich so wünscht in der Landwirtschaft. Und dazu gibt es noch ökonomische Anforderungen, also zum Beispiel die Einhaltung von Mindestpreisen und die Verpflichtung zu langfristigen und transparenten Handelsbeziehungen. Das sieht man ja auch immer wieder, da schreiben sich ja viele Unternehmen auf die Fahnen so, ja, wir arbeiten seit 30 Jahren mit diesem kleinen Kaffeebauer zusammen oder sowas. Aber genau, gerade sowas ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, dass man lange im Voraus planen kann und nicht ständig Angst haben muss, die Ernte, die ich hoffentlich einfahre, kann ich die überhaupt irgendwo absetzen oder so. Also auch gerade diese langfristigen Vereinbarungen sind ja sehr wichtig und natürlich auch zu einem fairen Preis. Logischerweise.
Definitiv. Und Jana hat es ja gerade schon angekündigt, dass es unterschiedliche Varianten gibt, sozusagen, dieses entsprechenden Fairtrade-Siegels. Da würde ich jetzt nochmal genauer drauf eingehen, denn es gibt wirklich gravierende Unterschiede, die da dahinter stecken, und zwar bezogen auf den Anteil der zertifizierten Zutaten. Jetzt mal wirklich der Bestfall im ersten Schritt, also das Logo auf dem schwarzen Hintergrund. Das kennzeichnet wiederum Produkte, die zu 100% aus fairer Produktion stammen. Also wirklich das Komplettpaket sozusagen. Dann gibt es eine Abwandlung davon, nämlich das Logo auf schwarzem Hintergrund mit einem Pfeil versehen. Das findet ihr auf sogenannten Mischprodukten oder Produkten mit Mengenausgleich, wie es heißt. Das würde jetzt zu weit führen, erklären wir aber gleich nochmal ganz ausführlich. Bei den Mischprodukten mit diesem Siegel müssen alle Zutaten, die unter Fairtrade-Bedingungen erhältlich sind, auch Fairtrade-zertifiziert sein. Das heißt, alle, die es gibt, müssen eben aus Fairtrade-Komponenten stammen. Der Pfeil wiederum weist letztlich auf die Rückseite des Produktes hin, wo es dann weitere Informationen zum Fairtrade-Anteil entsprechend hinterlegt gibt. Und als letztes möchte ich euch auch noch mitgeben das Logo auf weißem Hintergrund, wo dann entsprechend der Rohstoff genannt wird. Dieses Siegel wiederum kennzeichnet Produkte, bei denen ein einziger Rohstoff, also beispielsweise Kakao, aus fairem Handel bezogen wird. Jeder von euch, der regelmäßig Schokolade isst, weiß, dass beispielsweise bei einer Vollmilchschokolade logischerweise auch noch andere Zutaten mit reinspielen. Das ist so ein klassisches Beispiel. Aber es gibt ja auch darüber hinaus noch auf einigen Produkten anderweitige Angaben oder Kennzeichnungen mit dem Wort fair. Und da kommt Jana jetzt nochmal genauer dazu.
Ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, denn das Problem haben wir ja immer mal wieder, dass es keine gesetzlich geregelte Definition dieses Begriffs Fair Trade, also in zwei Worten, gibt oder eben ein einheitliches staatliches Siegel. Das haben wir bei vielen Begriffen, wir haben es immer mal wie schon gesagt, bei natürlich, bei nachhaltig und was weiß ich, dass man das liest und denkt, cool, das heißt das und das, aber letztendlich kann man es mehr oder weniger überall draufschreiben. Also diese Begriffe Fair und halt auch Fair Trade sind einfach gesetzlich nicht geschützt. Und gerade wenn das eine firmeneigene Kennzeichnung ist, wenn die das einfach irgendwo draufdrucken, dann ist eben nicht immer transparent, was sich tatsächlich hinter diesem Begriff verbirgt, welche Vorgaben, ob da überhaupt Vorgaben dahinter stecken.
So ist es.
Ja, da müssen wir also leider festhalten, Label, die für fair gehandelte Waren stehen, können eben unterschiedliche Kriterien haben. Also fair ist nicht gleich fair.
Ja, größtenteils haben sich aber einige auf sozusagen doch einheitliche Kriterien geeinigt. Also die Dachverbände des fairen Handels gemeinsame Mindeststandards ausgearbeitet, an die sich eben die Mitglieder der Organisationen letztlich halten müssen und die dann auch regelmäßig und unabhängig kontrolliert werden. Was fällt da jetzt konkret drunter? Garantierte Mindestpreise natürlich gegenüber den ErzeugerInnen und die langfristigen Handelsbeziehungen mit auch konkreten Abnahmepflichten versehen. Das heißt einfach wirklich, dass die ProduzentInnen viel besser planen können. Außerdem werden diese häufig eben kleinbäuerlich strukturierten Erzeugergemeinschaften viel mehr gefördert, statt sozusagen die Gewinnabschöpfung durch Zwischenhändler zu unterstützen, wie das häufig der Fall ist. Also ganz platt gesprochen, dass dann einfach wirklich mehr Geld bei diesen Communities ankommen. Außerdem ist natürlich wichtig, dass nationale wie internationale Arbeitsschutzrichtlinien eingehalten werden. Also das Verbot illegaler Kinderarbeit steckt da dahinter, sichere Arbeitsbedingungen zu gewähren und so weiter. Aber eben auch ein wirklich langfristiges Engagement, also Solidaritätszuschläge für die Alterssicherung, Förderung der Schulbildung der Kinder und so weiter. Also all diese fördernden Maßnahmen stecken damit drin. Im Grunde ist so ein ganzes Bündel an Maßnahmen, das eben die Gemeinschaft der ErzeugerInnen in den Ursprungsländern besser stellen soll als beim normalen Handel. Und zugrunde liegen da 10 Prinzipien des fairen Handels, welche die World Fair Trade Organization, also die WFTO, wie folgt definiert hat. Zum ersten Mal sollen Chancen für benachteiligte ProduzentInnen geschaffen werden. Als zweites ist Transparenz und Rechenschaftspflicht sicherzustellen. Dann sollen drittens faire Handelspraktiken zugrunde liegen, was dann viertens auch in einer fairen Bezahlung mündet. Fünftens nochmal ganz klar definiert, keine Kinderarbeit, keine Zwangsarbeit da vorkommen. Sechstens, was ja auch oft in diesen Ländern nicht selbstverständlich ist, eine Geschlechtergerechtigkeit.
Gut, die ist auch bei uns nicht selbstverständlich, aber lassen wir das.
Richtig, du sagst es. Aber eben auch keine Diskriminierung jeglicher Art und Versammlungsfreiheit. Das hatte Jana vorher schon angesprochen, also dass man sich organisieren darf, beispielsweise auch gewerkschaftlich und austauschen. Siebtens, gute Arbeitsbedingungen sind nochmal explizit genannt. Achtens, die Aus- und Weiterbildung ist ein Baustein, genauso dann wie neuntens die weitere Förderung des fairen Handels. Und zu guter Letzt Nummer 10, Umweltschutz und Einsatz gegen den Klimawandel eben durch dieses Wirtschaften. Wir verlinken euch auch nochmal in den Shownotes die Übersichten dazu, einmal von der WFTO auf Englisch im Original, aber sozusagen auch auf Deutsch zusammengefasst, was da ganz konkret nochmal an Maßnahmen dahinter steckt.
Genau, könnt ihr nochmal selbst nachlesen, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt. Ihr fragt euch jetzt aber wahrscheinlich auch, was denn eigentlich den normalen Handel sozusagen vom fairen Handel unterscheidet. Man muss dazu mal sagen, dass alle die Güter, über die wir gesprochen haben, von Banane bis Zucker ja einfach am Weltmarkt gehandelt werden. Ich meine, wir sind globalisiert und dass die Banane nicht aus der Uckermark kommt, da können wir uns alle denken. Und das Ganze regelt sich in einem unregulierten Markt, aber eben entlang der Preisgestaltung, also Angebot und Nachfrage, ihr kennt das. Und das heißt eben auch, dass bei einem starken Machtgefälle, wie das ja eben üblich ist bei so kleinbäuerlichen Strukturen, eben auf der Angebots- und meist bei großen internationalen Playern im Bereich der Nachfrage. Und Angebot und Nachfrage heißt natürlich in dem Fall normalerweise starkes Machtgefälle, weil du eben diese kleinbäuerlichen Strukturen auf der Angebotsseite hast und dann eben meist sehr große internationale Player, die die Nachfrage bilden. Und der Preis fällt dann eben häufig sehr zugunsten der Einkäufer aus. Dass Schokolade bei uns zum Beispiel sehr, sehr billig angeboten wird oder auch Bananen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin oft total geschockt. Dann habe ich so ein Bündel Bananen und zahle irgendwie 1,50 und denke so, aha, und den Bio-Apfel aus der Region, der kostet irgendwie 5-mal so viel. Das kann doch nicht angehen.
Das ist eigentlich ziemlich verrückt.
Total. Und das sind angeblich auch Bio-Fairtrade-Bananen. Und ich denke immer, trotzdem kann das ja nicht hinhauen. Aber so ist die Lage am Weltmarkt. Und damit erhalten natürlich die AnbieterInnen weniger Ertrag. Und bleiben wir jetzt aber nochmal beim bekanntesten Siegel Fairtrade und wie die dann im Gegensatz dazu eben handeln. Also Fairtrade International legt für verschiedene Rohstoffe einen Mindestpreis fest. Natürlich ist es noch schöner, wenn man dann auch mehr zahlt, aber zumindest gibt es schon mal einen Mindestpreis. Und fällt der Weltmarktpreis unter diesen Fair-Mindestpreis, dann wird dem Produzierenden trotzdem weiterhin der Mindestpreis gezahlt. Also es gibt quasi einen Ausgleich und wie wir schon gesagt haben, die Produzierenden können einfach besser planen und sind trotzdem abgesichert sozusagen. Und wenn der Weltmarktpreis aber steigt, dann wird auch der höhere Preis ausgezahlt. Sie haben eine Absicherung nach unten.
Genau.
Und werden gleichzeitig aber auch vernünftig entlohnt, wenn der Weltmarktpreis steigt, was ja oft nicht der Fall ist. Man muss dann immer mittragen, wenn es schief läuft, aber bekommt dann nichts, wenn es mal besser läuft. Und in dem Fall soll es eben genau andersrum sein.
Ja. Jetzt werfen wir doch aber vom Weltmarkt nochmal einen Blick zurück in die Ursprungsländer und eben diese häufig in kleinbäuerlichen Strukturen erzeugten Rohstoffe. Nicht alle von denen können wirklich physisch bis an den genauen Ursprungsort zurückverfolgt werden. Warum ist das jetzt so? Und was hat es jetzt irgendwie eigentlich mit diesem sogenannten Mengenausgleich auf sich, den wir versprochenerweise jetzt auch wirklich erklären? Und da steigen wir doch mal konkret ein. Also faire und konventionell produzierte Rohstoffe werden in den Erzeugerländern nicht separat gehalten, sondern vermengt miteinander. Und dann wird der faire Anteil an dieser Gesamtmasse sozusagen berechnet. Das heißt, die Menge des als fair deklarierten Kaffees erhöht sich dadurch nicht. Also nur weil sozusagen regulär konventioneller Kaffee mit Fairtrade gemischt wird, ist nicht plötzlich alles Fairtrade, sondern eben genau dieser bestimmte Mengenanteil, den man dann errechnet hat. Sagen wir mal, um ein relativ plakatives Beispiel hinzukriegen, es gibt einen Anteil von 10%. Jetzt kann es in der Theorie vorkommen, dass die Packung Kaffee, die du eben mit Fairtrade-Logo in deinem Supermarkt kaufst, kein einziges Gramm fair gehandelten Kaffee enthält, weil sich eben dieser Kaffee physisch in einer der anderen Packungen befindet. Das wäre sozusagen der Extremfall. Wie kommt es jetzt dazu? Zumeist werden ja diese Rohstoffe verschifft. Und auch da gehen wir jetzt einfach, um beim Beispiel zu bleiben, mal von so einem gemischten Container aus, der 10% Fairtrade Kaffeebohnen und eben 90% nicht fair gehandelte Bohnen zusammen transportiert. Also die sind wirklich in diesem einen Container zusammen. Nach der Überfahrt kann man logischerweise nicht mehr unterscheiden, welche Bohnen davon jetzt fair gehandelt sind und welche nicht. Sehen ja in der Regel recht gleich aus.
Ja, die haben nicht alle nochmal einzeln ein Fairtrade-Logo drauf, die Bohnen, ne?
Leider nicht.
Buh.
Jetzt ist es aber so, wenn der Kaffee in die verkaufsfertigen Packungen abgefüllt wird, dann dürfen eben in Summe 10% der Packungen, wir bleiben bei dem Beispiel, das Fairtrade-Logo tragen und der Rest nicht. Dabei ist es aber eben völlig unerheblich, weil man es einfach nicht mehr differenzieren kann, welche 10% der Packungen dieses Logo erhalten. Und so kann es eben passieren, dass ihr tatsächlich eine Kaffeepackung kauft mit Fairtrade-Logo, die im Grunde mit Fairtrade gar nichts zu tun hat.
Ja, also klingt absurd, ist aber so. Und jetzt denkt man natürlich, ja cool, wie erkennt man denn jetzt diese Mischung, in denen potenziell gar kein Fairtrade-Produkt drin ist? Das hat Julia ja gerade eben schon ein bisschen erläutert, bei diesen verschiedenen Fairtrade-Logo-Formen sozusagen. Und es gibt eben dieses Logo für Produkte mit Mengenausgleich, auf dem dieser Pfeil mit drauf ist. Mhm. Und der zeigt dann halt auf weitere Informationen auf der Rückseite der Packung, die natürlich dann viele Leute schon gar nicht mehr lesen, aber sie müssen draufstehen, wenn es sich eben um so ein Produkt mit Mengenausgleich oder um ein Mischprodukt handelt. Dann stellt sich natürlich die Frage, okay, wie viel Fair steckt dann überhaupt in Fairtrade-Produkten? Auch da muss man eben wieder unterscheiden. Es gibt sogenannte Monoprodukte, also eben Produkte, die nur aus einer Zutat bestehen, wie Kaffeepulver, Zucker oder Reis. Da ist ja eben nur das eine drin, sieht man relativ leicht von außen. Und da müssen dann wirklich 100% des Produktes aus fairem Handel stammen. Aber bei Mischprodukten, also sowas wie Kekse, ne, wo du dann 10, 15, was auch immer verschiedene Zutaten hast, ist dann eben ein Mindestanteil für die fair zu produzierenden Zutaten bestimmt. Und beim bekannten Fairtrade-Label liegt dieser Mindestanteil gerade mal bei 20%.
Mhm.
Von diesem Keks sind 20% fair und steht trotzdem vorne Fairtrade drauf. Das ist dann natürlich verhältnismäßig nicht viel. Also 4/5 eines als fair deklarierten Produkts sind es eben nicht. Das geht dann von den Erwartungen, die man da irgendwie hat, wenn man als Verbraucherin durch die Reihen spaziert und versucht, sich ein Produkt auszusuchen, ja doch ziemlich weit weg. Und wie gesagt, ich meine, selbst wenn der Pfeil drauf ist, wie viele Leute stehen dann eine Viertelstunde und lesen sich bei jedem Produkt hinten nochmal durch, wie viel Prozent jetzt wirklich irgendwo fair sind oder bio oder halt nicht.
Ja. Aber da könnt ihr jetzt wirklich ansetzen, indem ihr euch da einfach konkret nochmal bewusst macht, immer dann, wenn der Pfeil ist, sind wir bei einem Mischprodukt und bei lediglich 20% Fair-Anteil, wenn ihr so wollt. Da setzt auch ehrlicherweise Kritik an, das waren früher nämlich mal 50%. Das wurde sozusagen deutlich abgesenkt. Kein Wunder, dass viele von uns sich wünschen, dass hier einfach noch deutlich transparenter gemacht wird, welcher tatsächliche Anteil an fair gehandelten Zutaten in den Produkten steckt. Und ja, es scheint tatsächlich erstmal sehr verwunderlich, dass eben nur einzelne Produktbestandteile dann aus fairem Handel stammen und die Produkte dennoch als Fairtrade mit Siegel kennzeichnet werden können. Das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt, aber es gibt auch noch ein paar weitere Schwachstellen, will ich es mal nennen. Beispielsweise in Bezug auf Milch, Eier und Aromen, denn für diese gibt es überhaupt gar keine definierten Fairtrade-Richtlinien.
Da wären wir wieder bei den Keksen. Also die Dinge können gar nicht fair sein, sie können es halt gar nicht draufschreiben. Ja.
Falls ihr euch jetzt aber denkt, Moment mal, faire Milch habe ich doch aber letztens erst im Regal gesehen. Ja, das kann durchaus sein. Wir verlinken euch da einen weiterführenden Artikel auch nochmal in den Shownotes. Die Verbraucherzentralen haben sich nämlich diese Angebote, also Hersteller, die entweder im Namen tatsächlich bereits oder irgendwo auf dieser Verpackung mit fair werben, mal ein bisschen genauer unter die Lupe genommen und haben da auch erstaunliche Ergebnisse zutage gefördert. Denn bei fairer Milch steht ja im besten Fall die bessere Entlohnung der produzierenden Betriebe im Raum. Viele der Milchviehbetriebe, wir wissen es oftmals aus Bauernprotesten auch, können eben mit dem Verkauf von Milch ihre Kosten nicht mal decken. Und jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, das sich so als Pionier auf diesem Feld der Fairness sieht. GEPA ist euch sicherlich auch schon mal begegnet. Die geben beispielsweise an, dass sie für ihre Schokolade sowohl den fair gehandelten Kakao als auch eben faire Biomilch einsetzen und gelten nicht nur damit als wirklich außerordentlich engagiert. Also sie setzen sich selbst besonders strenge Anforderungen im Hinblick auf Fairtrade-Kriterien und bieten eben beispielsweise ausschließlich Produkte ohne den Mengenausgleich an. Ihr erinnert euch, es kommt also nicht vor, dass in deren Produkten ein Rohstoff sich befindet, der nicht fair gehandelt wurde. Das Logo von GEPA ist mit der Unterzeile A Fair Trade Company schon versehen. Also ich glaube, da sieht man relativ gut, welches da die Marschrichtung bei deren Handeln ist.
Genau. Und da gibt es von GEPA auch noch darüber hinaus das hauseigene Fair-Plus-Zeichen. Also das ist dann noch wirklich so ein, steht nicht Plus, P-L-U-S, sondern es ist so ein kleines Plus-Zeichen noch mit dran, das eben über diese sowieso schon vorhandenen Fair-Kriterien hinaus eine Vielzahl von Maßnahmen abdeckt. Zum Beispiel werden da Klimaschutzprojekte im globalen Süden unterstützt, um eben die Klimaneutralität des Unternehmens weiter voranzubringen. Oder die engagieren sich auch als ethische Darlehensgeber. Das ist ja auch immer mal wieder ein Thema. Ihr kennt es schon auch diese Mikrokredite und so weiter sind im globalen Süden ja auch ein großes Thema. Und natürlich dazu immer wichtig Investitionen in Bildung in den Erzeugungsländern. Auch da liegt oft irgendwie die Wiege alles Bösen quasi oder alles Übels vielmehr. Also auch da unfassbar wichtig, viel zu investieren. Und außerdem hat die GEPA auch als Gründungsmitglied der WFTO, also ihr wisst, diese weltweite Fairtrade-Organisation, sich eben auch dessen Zertifizierung unterzogen und das Zertifikat Guaranteed Fairtrade Organization, also garantierte Fairtrade-Organisation, erhalten. Und die WFTO bewertet hier die Organisation als Ganzes und auch über mehrere Komponenten sozusagen. Also es gibt eine ausführliche Selbstauskunft, aber auch eine externe Prüfung. Also wenn ihr das nochmal seht als Label sozusagen Guaranteed Fair Trade Organization, das ist halt ein Zeichen dafür, dass das Ganze nochmal ein ganzes Stück über dem normalen Fair Trade liegt sozusagen.
Ja, genau so ist es. Das hebt das wirklich nochmal auf eine andere Stufe. Jetzt haben wir relativ lange über GEPA gesprochen, wollen euch aber nicht vorenthalten, dass es auch noch weitere, teils recht bekannte Siegel in Deutschland gibt. Beispielsweise das Naturland-Fair-Zeichen. Das wiederum können ErzeugerInnen auf ihre Produkte aufdrucken, wenn diese zum einen schon eine gültige Naturland-Öko-Zertifizierung für den Anbau als auch für die Verarbeitung haben und, das ist die Zusatzkomponente, eben außerdem fair gehandelt sind. Da kommen wir wieder jetzt hier zu uns in den globalen Norden. Also können sich eben Akteurinnen in der Landwirtschaft, Verarbeitung, im Handel nach Fair-Handelsrichtlinien entsprechend zertifizieren lassen. Außerdem gibt es noch Rapunzel Hand in Hand, was wiederum ein Siegel des Bio-Anbieters Rapunzel ist, das konkret eben fair gehandelte Waren kennzeichnet. Da werden ökologische und eben fair Handelskriterien direkt so in einem Arbeitsgang quasi mit überprüft.
Genau. Und in Unterscheidung hierzu wählen UTZ und Rainforest Alliance, die kennt ihr garantiert auch, also vor allem von Kakao und Kaffee, also da sieht man das Siegel sehr oft. Dabei handelt es sich aber nicht um Fairtrade-Siegel, sondern Nachhaltigkeitssiegel, die vor allem ökonomisch wirken sollen. Konkret geht es halt darum, die Erwerbssituation der ProzentInnen anzuheben, indem man deren Produktionsweise effizienter gestaltet. Und hier werden aber zum Beispiel von den jeweiligen Organisationen keine Mindestpreise gezahlt, wie das bei Fairtrade der Fall ist und was ja wirklich ein wahnsinnig wichtiger Baustein ist. Zum Nachhören legen wir euch auch nochmal unsere Biosiegel-Folge ans Herz. Auch da haben wir versucht, ein bisschen Klarheit zu schaffen, was so im Biosiegel-Dschungel eigentlich los ist. Es ist immer, ich glaube gerade auch im Podcast, wenn man das so hört, ist man danach so ein bisschen überfordert wahrscheinlich. Deswegen, wie gesagt, guckt nochmal in die Shownotes, da könnt ihr nochmal einiges nachlesen oder halt auch die Siegel euch nochmal wirklich vor Augen holen. Das hilft dann auch nochmal, als wenn man das jetzt nur versucht, hier wie im Kunstkurs abstrakt zu beschreiben, was das darstellen soll.
Wir geben unser Möglichstes.
Genau. Aber ist nicht immer ganz leicht, da durchzublicken. Aber wenn man sich mal so ein paar Siegel eingeprägt hat, nach denen man Ausschau halten kann und war eben grob weiß, was dahinter steckt, dann hilft das schon mal deutlich weiter, sich irgendwie zu orientieren.
Ja, definitiv. Orientieren wollen wir uns jetzt am Ende aber auch nochmal. Wir kommen nämlich zum Fazit. Bringt denn jetzt Fairtrade tatsächlich was? Also bei all der Kritik, die wir ja jetzt auch schon geäußert haben, zum einen natürlich, dass oftmals VerbraucherInnen mehr zahlen müssen für konventionelle Produkte, auch wenn uns das manchmal bei Bananen nicht so vorkommt. Jana, geht mir ähnlich.
Nee, also wirklich nicht.
Auch irgendwie mangelnde Transparenz oftmals, was wirklich so die Anteile an Fairtrade an dem Produkt ausmacht. Auch so generell ehrlicherweise die Komplexität dieser unterschiedlichen Siegel und der Vielzahl, sowie auch die, wir hatten es vorher, Kriterien, die aufgeweicht wurden. Also ihr erinnert euch, statt 50 nur mehr 20%. Trotzdem kann man sagen, besser Fairtrade kaufen als nicht Fairtrade kaufen, weil der Preis für diese Billigprodukte sich wirklich anderweitig zu Buche schlägt, nämlich auf der Seite der ErzeugerInnen, die dann mit niedrigen Löhnen, gefährlichen Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit zum Teil und auch einfach massiven Auswirkungen auf die Umwelt zu kämpfen haben. Produkte mit Fairtrade-Siegel zu kaufen, ist dann also wirklich schon mal ein ganz guter Schritt. Wichtig ist natürlich, dass man genau hinschaut. Also, wie hoch ist der Anteil fair gehandelter Zutaten denn wirklich? Im Zweifel, wenn ein Pfeil vorhanden ist, guckt euch die Rückseite des Produktes an. Ist das Label bekannt? Also ist es einer dieser Siegel, über die wir heute gesprochen haben? Oder ist es eben doch nur eigentlich ein Marketinginstrument, also irgendwie ein aufgehübschtes Unternehmenslogo oder ähnliches? Gibt es zusätzliche Informationen zum Engagement im Bereich Fairtrade bei diesem Unternehmen? Zu guter Letzt, wir hatten es eingangs schon gesagt, natürlich wäre es wünschenswert, ein staatliches Label zu haben, wo dann einfach strenge Kriterien definiert sind, größtmögliche Transparenz für VerbraucherInnen geschaffen wird und auch einfach gleichermaßen eine Struktur mit Kontrollinstanzen, die diese dann nachhalten können.
Ja, leider haben wir ja auch aktuell einen Justizminister, der sich bei vielen Dingen sehr querstellt und der jetzt auch noch das Lieferkettengesetz kippen will und was weiß ich. Also Grüße gehen raus an Marco Buschmann.
Ja, ich würde die Offenheit dahingehend auch wirklich anzweifeln wollen, ja.
Ja, heute mal kein FDP-Bashing.
Genau, hängt's wieder an uns, ne?
Genau, aber richtig und wichtig ist natürlich immer, mit unseren Kaufentscheidungen können wir durchaus Einfluss nehmen. Wir sagen es ja auch immer wieder.
Ja.
Und wenn es nur eine Absichtserklärung ist, sozusagen einfach zu zeigen, ich möchte gerne Fairtrade-Produkte, auch wenn die Kriterien vielleicht nicht immer optimal sind, aber mir ist es auf jeden Fall wichtig, da mit einem besseren Gewissen einkaufen zu können, weil ich weiß, dass hoffentlich wenig Leute und Umwelt und so weiter gelitten haben in dem Prozess, dieses Produkt mir herzustellen. Aber natürlich kann man bessere Kaufentscheidungen treffen, wenn man eben auch besser informiert ist. Da habt ihr heute mit dem Hören dieser Folge ja schon mal einen sehr guten Anfang gemacht.
Absolut.
Es gibt aber tatsächlich auch diverse Fairtrade-Kampagnen, die eben so auf Bildung, Aufklärung und Stärkung der Gemeinschaft setzen. Es gibt zum Beispiel mittlerweile allein in Deutschland 864 sogenannte Fairtrade Towns, also Städte. Lüneburg und München sind beide dabei. Also Julia und ich sind quasi schon vertreten.
Wir haben es gut getroffen.
Genau. Und diese Städte fördern eben konkret fairen Handel auf kommunaler Ebene durch die Vernetzung von AkteurInnen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft. Wenn ihr sagt, das kann man nachgucken auf der Website, also da könnt ihr mal schauen, ob eure Stadt schon dabei ist. Und wenn nicht, dann könnt ihr sowas ja mal anregen und euch da vor Ort ein bisschen engagieren. Das ist echt eine coole Sache. Und es gibt zusätzlich auch noch über 900 Fairtrade-Schulen, wo das Thema auch einfach immer wieder besprochen wird, ein zentraler Aspekt ist und auch nach außen getragen wird. Ist ja auch ganz wichtig, dass dann eben Bildungsprojekte quasi in den Schulen stattfinden, die dann aber auch eine Außenwirkung haben. Und genauso an Fairtrade-Universitäten. Davon gibt es auch immerhin 44 in Deutschland. Also schaut auch da gerne mal rein. Wie gesagt, ob ihr dabei seid oder dabei sein wollt, ist eine coole Sache. Da könnt ihr auf jeden Fall einen Anstoß geben in eurem Umfeld. Und wie und wo man sich da bewerben und mitmachen kann, wie das Ganze ausschaut, das könnt ihr euch auch nochmal über den Link in den Shownotes angucken. Da haben wir das alles für euch aufbereitet quasi. Damit kommen wir jetzt abschließend auch schon zum Grünfutter. Da habe ich heute was mitgebracht. Und zwar ein bisschen passend zum Thema, ein neues Buch aus dem Ökom Verlag. Und zwar Schau mal, was da wächst. Nachhaltig Gärtnern mit Kindern. Von Annette Holländer ist das. Und für Kinder ab 3 Jahren, aber natürlich auch für Erwachsene. Also wenn man als Erwachsener nichts in einem Kinderbuch lernt, dann stimmt was mit dem Kinderbuch nicht, würde ich behaupten.
Absolut.
Genau, aber ist echt ganz cool gemacht. Also eine sehr kindergerechte Ansprache. Ist jetzt nicht im Sinne von, hier ist für die Erwachsenen, wie ihr mit euren Kindern Gärtner, sondern es ist wirklich an die Kinder gerichtet. Mhm. Zum Vorlesen geeignet für die Kleineren oder eben auch zum Selbstlesen, wenn die schon im Lesealter sind. Und die Autorin Annette Holländer ist selbst Naturpädagogin und Samengärtnerin mit so einem eigenen Selbstversorgungsgarten. Und die setzt sich halt schon lange viel in der Umweltbildung, vor allem für Kinder ein.
Ach cool.
Also hat da auch wirklich eine Expertise. Und das Buch ist echt total hübsch aufgemacht, also mit ganz vielen Fotos und Illustrationen. Also auch für Kinder echt ansprechend, finde ich. Und auch für Erwachsene. Ich freue mich auch immer über Illustrationen und Farben und Fotos.
Fühle ich.
So ist es nicht. Und das Ganze ist aufgeteilt in 5 Kapitel. Das erste ist Natur verstehen. Und da geht es dann um so Dinge wie Boden. Also wie ist der aufgebaut? Wie kann man den regenerieren? Wie entsteht Kompost und was für eine Wirkung hat er? Dann geht es um Tiere, wie natürlich den wichtigen Regenwurm. Muss immer mal, der hat immer eine eigene Sektion verdient.
Cool.
Es wird aber auch so ein bisschen Klima erklärt sozusagen. Also was für Auswirkungen das zum Beispiel auf den Wasserkreislauf hat, dass es eben immer trockener wird, immer wärmer. Wie muss man dementsprechend gärtnern? Es geht um Saatgut und was eben samenfestes Saatgut ist und wie man das selber zieht und so weiter. Also viele verschiedene Dinge, die da wirklich aber in so kleinen, gut verdaulichen Häppchen quasi erklärt werden. Das zweite Kapitel ist dann kinderleicht gärtnern. Also da geht es ein bisschen mehr ums Konkrete, also wie bringt man Samen zur Keimung, wie funktionieren die Nährstoffe, was brauchen die Pflanzen da eigentlich, was gibt es so für Gartenwerkzeuge und so weiter. Und dann gibt es noch 3 Kapitel, einmal für Gemüse, das ist das Größte, und dann nochmal 2 kleine für Kräuter und Beeren. Da sind dann jeweils so Pflanzenporträts drin mit ganz vielen Tipps, ne, wie man die anbaut und pflegt. Und da gibt es aber auch immer noch so kleine zusätzliche Sektionen sozusagen zum Thema Bestäubung auch. Was für eine Rolle spielt Insekten im Garten oder auch Vögel? Oder wie bereite ich diese Gemüsesorte jetzt zu? Oder wie kann ich das konservieren und so? Also echt recht ganzheitlich irgendwie gemacht. Und dazwischen ist es auch ganz cool, gibt es so Kästen mit Expertenwissen, heißt das dann. Zum Beispiel zu Photosynthese oder Mischkultur. Das sind halt so Dinge, ja, das würde ich wahrscheinlich jetzt nicht nur 3-jährigen Kind vorlesen unbedingt. Aber ich finde, das Buch hat dann so ein bisschen so eine Altersabstufung sozusagen. Man sagt, hey, wenn die Kids dann ein bisschen größer sind, dann kann man ihnen auch diese Dinge erklären. Und dazu gibt's auch noch immer so kleine Kästen mit Klimawissen, also zum Beispiel so zu Themen wie Torf oder saisonale Ernährung und so weiter, warum das wichtig ist. Also echt viel abgedeckt, aber trotzdem wirklich sehr runtergebrochen, sodass das auch durchaus kleinere, also sag mal Kindergarten- und Grundschulkinder verstehen. Und dann gibt's natürlich auch noch so Experimente und Anleitungen für eigene Samen ernten, Mini-Gewächshaus bauen, eine Wurmkiste bauen und solche Sachen. Und auch ganz cool, wenn man jetzt sagt, ja toll, ich habe zwar Kinder, aber keinen Garten. Es gibt auch ein paar Tipps für Anbau im Topf oder Hochbeet. Auch da ist natürlich vieles möglich, wenn man jetzt sagt, man hat nur einen Balkon oder so.
Mhm.
oder eben keinen großen Garten, wo jetzt einfach kein großes Gemüsebeet noch reinpasst oder so, dann gibt's auch da Optionen. Und ich meine, viele der Tipps funktionieren ja trotzdem, ob du jetzt ein Beet hast oder ob du es in einen Topf setzt. In der Pflege von so einer Paprika oder so bleibt ja vieles gleich. Also dementsprechend ist das natürlich auch übertragbar. All in all echt ein ganz cooles so Einstiegswerk, wenn man mit Kindern gärtnern möchte. Also ich glaube, vor allem natürlich, wenn die schon Interesse haben, aber auch wenn man da so ein bisschen Interesse schaffen möchte und sagt, hey, lass doch mal zusammen ein Beet für dich anlegen, was ja total schön ist, finde ich, wenn man auch wirklich sagt, weißt du was, am Ende des Tages, egal, ob da jetzt irgendwas Gutes bei rauskommt, tob dich da einfach mal aus in deinem kleinen Kinderbeet, so, finde ich auch total cool, wenn man das den Kids so ermöglicht.
Ja, auch so ein bisschen vielleicht schon Verantwortung übertragen, gell?
Ja, voll.
Und dann kann man auch immer mal wieder gucken, ob was wächst, was gerade wächst. Also kann ich mich erinnern, ich hatte früher auch so eine kleine Fläche im Garten meines Opas, also auch schon wirklich in ganz jungen Jahren. Und das ist wirklich was total Erfüllendes. Also wo man wirklich so in seine Selbstwirksamkeit irgendwie kommt. Allein
total,
irgendwie,
ja.
Wenn man dann Radieschen ernten kann oder so einen kleinen Naschgarten irgendwie hat und die ersten Erdbeeren kommen. Also für ein Kind ist das ein absolutes Highlight. Also fühle ich gerade sehr und es klingt eigentlich nach einem ganz tollen Geschenk für meinen Neffen. Das Osterfest kommt ja bestimmt.
Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Mein Neffe wird ja jetzt erst 2, also der ist noch ein bisschen zu klein dafür. Also der ist sehr, sehr plitschig im Norden, sagen. Also der ist schon sehr clever und aufgeweckt. Aber ich dachte, dafür vielleicht noch nicht. Aber in den kommenden Jahren, glaube ich, werde ich ihn mit diesem Buch da vielleicht mal versuchen, ein bisschen ranzuführen, dass er dann im Garten auch mal irgendwie was Kleines anlegt. Das stell ich mir sehr süß vor, auf jeden Fall.
Ach schön, das klingt richtig gut und so beschwingt nehme ich jetzt euch mit zu den Good News. Da bleiben wir ehrlicherweise in Haus und Garten, wenn man so will. Und ich habe nämlich eine gute Neuigkeit, die so kurz wie plakativ ist. Nämlich Solaranlagen erfahren einen immensen Boom in Deutschland. In Zahlen ausgedrückt, 2023 wurden über 1 Million Solaranlagen installiert, was ich echt immens finde.
Es fällt mir aber auch in meinem Umfeld auf, muss ich sagen. Also auch gerade bei mir so im Viertel wird gerade enorm viel Solar, also einfach auf die Mehrfamilien-Mietshäuser quasi auch draufgesetzt und so weiter. Also ja, man sieht das schon.
Was auch zu diesem Boom beigetragen hat, sind Balkonkraftwerke, wo es ja einige Erleichterungen gab, diese zu installieren. Also ungefähr 270.000 wurden da gemessen, die wirklich über Stecker einfach in den Hausstrom einspeisen.
Ich wollte gerade sagen, nicht 270.000 Erleichterungen oder neue Gesetze, sondern Balkonkraftwerke.
Das wäre schön.
Würde mich bei deutscher Bürokratie gar nicht wundern, wenn die sagen, boah, jetzt fallen hier 270.000 Gesetze weg. Würde ich sagen, ach, was ist das? Prozent.
Naja, aber bleiben wir nochmal bei den 270.000 Balkonkraftwerken an der Zahl. Das bedeutet nämlich eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr. Also wirklich einen sprunghaften Anstieg, wenn man so will. Und falls ihr euch jetzt denkt, ja Mensch, Solar, das wäre doch vielleicht auch mal ein Thema, dann können wir Abhilfe schaffen. Wir hatten nämlich im letzten Sommer mit Dr. Wolfgang Gründinger von Enpal zum Thema Solaranlage, Do-it-yourself, gesprochen. Das ist die Folge Nummer 79, zu der ihr den Link natürlich selbstverständlich in den Shownotes findet.
Also unsere Shownotes sind prall gefüllt dieses Mal wieder.
Definitiv.
Genau, guckt da auf jeden Fall mal rein. Da gibt es ja einige Empfehlungen für heute noch.
Yes. Und eine zusätzliche Empfehlung, wie immer zum Schluss, abonniert bitte unseren Podcast oder folgt unserem Podcast, je nachdem, wie das in eurer Lieblings-Podcast-App heißt. Empfehlt uns gerne weiter, schickt uns Anregungen oder Fragen, wenn ihr die Fairtrade-Plakate zum Beispiel gespottet habt oder wenn ihr festgestellt habt, dass in eurem Supermarkt irgendwie eine besonders tolle Auswahl an Fairtrade-Gütern ist oder ähnliches. Wir freuen uns immer auf eure Nachrichten.
Genau.
Und da bleibt uns dann eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns in 14 Tagen.
Bis dahin, macht's gut und eine schöne Zeit.
Bis dann.